Grüßen zu dürfen. Es ist ja doch viel mehr los, als ich dachte, nachdem unsere Ranger weg sind. Ich gedacht, der Saal ist halb leer, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die von hier dabei sind und die Pfadfinder anfeuern oder wie auch immer auf die Kinder aufpassen. Ich will dir sagen, du machst einen ganz, ganz tollen Job, wenn du für dieses Camp betest, wenn du für deine Kinder da bist und dein Mann oder deine Frau oder wen auch immer in dieses Zeltlager entlässt. Ich habe das früher nicht gesehen, was Eltern und Familien da gemeinsam stemmen, aber ihr stemmt alle mit und das ist wunderbar und es lohnt sich, was ihr tut, wenn es die Rangerarbeit nicht gegeben hätte. Ich weiß nicht, ob ich hier stehen würde und ich weiß, gerade insbesondere das erste Ratslagerfeuer hat auch mein Leben entfacht im Glauben. Und ich durfte Jesus ein Stück weit kennenlernen in dieser Zeit. So, letzte Woche hatten wir eine Taufe und ich durfte ja mit taufen und war so im Wasser und habe so an meine eigene Taufe zurückgedacht. Und ich habe so überlegt, was ist im Prinzip wichtig, was könnte man den Leuten sagen, die ihr Leben für Jesus hier vor Jesus hingelegt haben. Ich habe meine Predigt genannt, ein Leben für Jesus, weil das ist die Entscheidung, die ganz, ganz viele von uns irgendwann mal getroffen haben. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Und was kommt eigentlich dann danach oder währenddessen in diesem Leben mit Jesus? Und während ich so zurückgedacht habe, sind mir ganz, ganz viele Gedanken gekommen, wo ich gemerkt habe, so, oh, wie gern würde ich manches einfach nochmal machen, nochmal diesmal richtig machen, ja. Und würde nochmal zurückspulen, um manche Entscheidungen, viele Entscheidungen anders zu treffen, besser zu treffen. Und ich habe dann so versucht, mir ein bisschen einen Brief zu schreiben über das, was ich mir selber sagen wollen würde. Ich lasse euch einfach ein bisschen dran teilhaben. Martin, Gottes Wort ist so viel tiefer, als du es erahnst. Sei viel ehrlicher zu dir selbst und zu Jesus, als du es bisher warst. Deine Herzenswünsche sind so viel trügerischer, als du denkst. Leid kommt, wie es kommt. Entscheid dich öfter, zufrieden zu sein und sorge dich weniger. Studier nicht die Sünde, studiere Jesus. Gestohlene Glücksgefühle hinterlassen oft lange Schatten in deiner Seele. Jesus ist das Brot des Lebens, das dich wirklich satt macht. Das Leben ist nichts, was man vollständig planen kann, aber mit Gott an deiner Seite hast du alles, aber auch wirklich alles, was du brauchst. Und kurz gesagt, da steckt so viel mehr in deinem Glauben, als du es jetzt erahnst. Und ich bin ein bisschen traurig, weil ich mir im Prinzip klar bin, dass ich ganz, ganz viele dieser Dinge schon vorher irgendwie gewusst habe, aber irgendwie noch nicht so wirklich verinnerlicht habe. Und ich möchte mit uns heute drüber reden, wie wir vielleicht ein bisschen was davon verinnerlichen können. Ich lese uns den Predigttext der großen Kirchen heute vor, nämlich Johannes 6, Vers 1 bis 14, die Speisung der 5000. Genau. Ihr dürft gerne mitlesen, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus an das Ostufer des Sees von Galiläa, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Passafest. Als er aufblickte und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus: Wo können wir Brot kaufen, das all diese Leute zu essen bekommen? Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Ein anderer Jünger namens Andreas, er war Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, sagte Jesus. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Jesus nahm die Fladenbrote, dankte Gott und verteilte sie an die Menge. Ebenso machte er es mit den Fischen. Alle durften so viel essen, wie sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Handkörbe mit den Brotstücken. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gottes Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie als nächstes kommen und ihn mit Gewalt zu ihrem König machen wollten. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für dieses großartige Wunder und für die vielen Geschichten, die wir lesen von dir, aber die vielen Nuancen, die auch drin stecken, die vielen Momente, wo du deine Jünger einlädst, sich ja mitzubeteiligen an deinem Werk. Und ich will dich bitten, dass du es mit uns genauso machst, Herr. Und ich will dich jetzt bitten, dass ich die Worte habe, die wir brauchen heute. Amen. Ja, ich dachte mir erst so, okay, die Geschichte, die kennt ihr einfach, das ist nichts Besonderes, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Und doch ist es ja so, wie immer im Leben, im Nachhinein sind die Geschichten irgendwie so entspannt, blumig, schön, ja, wenn man drinsteckt, dann weiß man ja immer das Ende nicht, ne? Dann, das ist so bei der Geburt bei uns vor ein paar Wochen mit unserer Tochter, ja, da kann man schon sagen, ja, Gott kümmert sich und so ein Kind zu gebären, das ist ja ein Geschenk Gottes und so weiter. Ja, aber dann so Meter für Meter zu schaffen, ist dann schon nochmal was anderes. Und das Schöne ist, dass wir hier sehen, wie die Jünger Gottes, Jesu, einbezogen werden in das, was Jesus hier tun will. Jesus kommt zum Philippus und sagt: Hey, wie sieht's aus? Wir haben hier ganz viele Menschen sitzen. Die sind jetzt alle hungrig. Wo könnte man denn Brot kaufen für die alle? Und ich kann mir so vorstellen, wie der Philippus auf einmal in Stress kommt und sich denkt: Ja, wo können wir Brot kaufen für die alle? Jesus, jetzt, also bisher hast du ja nochmal normale Sachen von uns verlangt, aber jetzt ist schon ein bisschen übertrieben. Und er klappert so die Orte ab, was ist denn alles in der Nähe, und überlegt sich, und wer backt da überhaupt Brot? Und dann überlegt er und rechnet, und irgendwann rechnet er so: Okay, ja, Jesus, unsere Kasse war noch nie so besonders voll. Also wir brauchen einen Kredit, wir müssen irgendwas tun. Die ganze Sache wird nicht funktionieren, Jesus. Das ist einfach keine gute Idee. Lass mal ganz kurz Stopp machen. Und dann sagt er, es würde mehr als 200 Denare kosten, um jedem auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Jesus, das wird nie im Leben funktionieren, was du vorhast. Und den Satz, den die neue evangelistische Übersetzung hier reinpackt, ist so besonders wichtig, weil der gilt für all unsere Lebensbereiche. Er wusste schon, was er tun wollte. Er wusste schon, was er tun wollte. Wisst ihr, als mein Sohn Geburtstag hatte und 3 Jahre alt wurde, da waren wir an dem Ort, wo meine Frau und ich geheiratet haben, und das ist einfach ein schöner Ort, schöner Stadel. Dann geht so ein Weg darunter, er hatte sein Laufrad dabei, und ich sag ihm so: Ja, du kannst da runterfahren. Und ich habe die Steigung, ich habe nicht genau gewusst, wie steil es ist, und ich habe vor allem völlig unterschätzt, wie steil es wirklich ist und wie schnell sein Laufrad werden wird. Und er saust runter und bam, knallt voll hin, und ich dachte, jetzt brauchen wir einen Krankenwagen. Das war's mit seinem Geburtstag. Also es war ein großes Leid, und 2 Stunden lang war er sehr unzufrieden und weinerlich, und aber ihm geht's gut. Ich sag nur, ich als Mensch weiß nicht immer, ja, ich sehe nicht immer so weit voraus, okay? Aber das ist etwas, was Gott niemals passieren wird. Er ist nicht derjenige, der sagt: Okay, irgendwie so die nächsten Meter, ah ja, die Steigung, die habe ich falsch berechnet. Sondern Er weiß genau, was kommt. Ihm gleitet nichts aus der Hand. Und er weiß, wie er anfangen möchte und wo er enden möchte und was sein Plan damit ist. Und Jesus hat hier einen großen Plan, einerseits diesen Menschen satt zu machen und andererseits ein Zeichen Gottes zu machen. Das gefällt mir hier nicht, dass hier Wunder übersetzt wurde, weil das Wort, was hier eigentlich steht, ist Zeichen. Jesus wollte hier ein Zeichen machen, was eine Bedeutung hat. Ja, Zeichen, das bedeutet auch ein Anzeichen für etwas. Er wollte was in ihre Köpfe reinbringen. Die Menschen haben gegessen, das fanden sie schon irgendwie krass, da konnten sie sich nicht so ganz erklären. Hä, die hatten doch am Anfang irgendwie nur so ein paar Brote, Jesus stand da doch mit Broten, wo ist der Trick? Und als sie dann essen und merken irgendwie, kannst mal irgendwie normal essen, Schatz, ja, so sagt die Frau zum Mann und er sagt, ja, du ich esse doch normal, aber irgendwie fallen so viele Brösel runter heute, so komisch. Und sie reden und unterhalten sich miteinander und sie sehen beim Nachbar auf einer Picknickdecke ist genau das Gleiche los. Die essen da so ein kleines Stück Brot und da fallen Krümel, wo sie denken, hey, wo kommen die Brocken her? Ja. Und hier passiert ein zweites Wunder und Jesus sagt, okay, Jünger, geht mal los, einsammeln. Und es werden 12 Körbe voll und ganz, ganz viele Menschen haben gedacht, Prediger, ein gelehrter Mann, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, genau 12 Körbe voll Reste, 12 Stämme Israels. Hey, das ist der Heilige Israels. Das ist der, der sich um sein Volk kümmern möchte. Das ist der, auf den wir warten. Jesus hat von Anfang an auf dieses Ende hin die Situation geplant. Und so genau geht er auch mit unserem Leben um. Augustinus sagt, der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Ich bin im Moment in einer Situation, wo völlig für mich überraschend meine Stelle an der Schule irgendwie abgeschafft wurde. Also ich werde im nächsten Schuljahr nicht mehr an der Schule arbeiten, wo ich so gerne jetzt gearbeitet habe. Das Gute ist, irgendwie hat Gott was vor, auch in der Situation. Und schau, egal was deine Situation ist, er hat einen Plan damit und er wird etwas damit tun. Und trotzdem kommt es uns manchmal so vor, als ob Gott uns überfordert. Als ich den Missionsbefehl gelesen habe, ich war ganz, ganz oft überfordert. Der hat mir auch schon oft Stress bereitet. Inzwischen denke ich mir, eigentlich geht es ja nur darum, dass ich Jesus Schritt und Tritt begleite. Dann kann ja nichts schiefgehen. So. Und so ist es beim Philippus auch und beim Andreas, bei den Jüngern. Sie merken, irgendwie verlangt hier Jesus was. Das ist zu groß für mich. Das kann ich nicht schaffen. Und vielleicht muss man dann einfach auch sagen, ja, ich selber kann das nicht schaffen. Und mir hilft es immer wieder, wenn ich dann an den Punkt komme, wo ich merke, okay, meine Pläne, meine To-Dos für diesen Tag, da bräuchte ich einen 27-Stunden-Tag oder einen 28-Stunden-Tag, den habe ich nicht. Und dann weiß ich, okay, dann ist das nicht Gottes Plan für meinen Tag. Dann wird es nicht bedeuten, dass ich das alles heute mache, weil er wird etwas anderes tun. Oder ich werde das alles machen und es wird leicht von der Hand gehen, wenn er dabei ist. Warum? Weil mit ihm werden die Dinge möglich. Aber wenn Gott dich so überfordert, dann gibt es zwei Möglichkeiten, ja? Oder ich merke bei mir, die eine Reaktion ist, ich ziehe mich zurück und ich geh am besten irgendwie weg und tu was anderes, als er von mir will. Oder, und das ist die bessere Option, ich sag, genau Gott, deswegen renne ich zu dir. Wenn Gott zu viel von dir verlangt, dann nicht, damit du von ihm wegrennst, sondern damit du zu ihm hinrennst und damit du ihn einbeziehst. Und im Prinzip ist es alles, was Philippus sagen soll, Jesus, wir können gucken, was da ist. Aus menschlicher Sicht wird es nicht reichen. Aber deswegen brauche ich jetzt irgendwie noch eine Idee von dir. Hast du eine? Er muss gar nicht so viel tun und im Prinzip darf er einfach nur Teil sein von etwas Großem. Und doch ist es so, dass hier die Menschen nicht einfach nur passiv bleiben dürfen. Sie können nicht einfach nur zuschauen. Ja, dann wäre das Wunder nicht geschehen. Und ich stelle mir so vor, wie dieser Junge zum Andreas kommt oder wie auch immer. Andreas sagt, ja, wer hat was? Und der Junge hat was. Und dann sieht er so 2 Fische, 5 Brote. Und dann sagt er, okay, kleiner Bub, hör mal zu. Hier ist jemand ganz Besonderes da, ja. Also für den Jesus, da wird es heute wichtig, dass wir ein Abendessen haben. Und ich schlage Folgendes vor. Du behältst deine Fische, die mag ich eh nicht. Und 5 Brote, die brauchen wir heute, weil wir sind 12 Jünger, so 5 Brote. Vielleicht kriegt jeder ein Drittel und Jesus den Rest. Das wäre eigentlich so ein Plan, mit dem könnten wir vielleicht leben, ja. 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das schon für so viele? Andreas hätte die Hälfte unterschlagen können und an dem Tag hätten 5000 Menschen und mehr kein Omega-3 zu sich genommen, ja, weil sie einfach vegetarisch hätten essen müssen, weil die Fische nicht so wichtig sind. Okay, fürs Wunder waren sie auch nicht wichtig und für das Zeichen und die 12 Körbe waren die Fische auch nicht wichtig. Nein. Jesus nimmt alles mit, was er kriegt, aber er will auch alles kriegen. Und am Ende gibt es im Prinzip die Frage, was stellen ihm Menschen zur Verfügung? Was stelle ich ihm zur Verfügung? Was stelle ich ihm zur Verfügung von meinem Leben? Was stelle ich ihm zur Verfügung von meiner Zeit, von meiner Aufmerksamkeit, von meinem Geld, von meiner Liebe, von meinem Herzblut? Was stelle ich ihm zur Verfügung? Und das ist was, was man sich jeden Tag neu beantworten darf. Und ich will aber sagen, so mein erster Gedanke, Gottes Pläne sind gigantisch. Mein zweiter, deine Gabe macht einen Unterschied. Ganz, ganz oft habe ich diesen Satz gehört, deine Gabe ist eine Aufgabe. Ja. Und das ist, glaube ich, da ist was dran. Wir sind einfach nicht nur beschenkt von Gott, damit wir es genießen, sondern wir sind beschenkt von Gott, weil er uns damit auch gleichzeitig beauftragt. Und ich will an der Hand 5 Dinge festmachen, wie wir ein Segen sein können mit unserer Gabe. Und das erste ist, mach einen Anfang mit dem, was gerade da ist. Ja, tu dein Menschenmögliches, habe ich gesagt, und dann tut Gott das Unmögliche. Es ist nicht so, dass wir erst das Unmögliche versuchen sollen oder dass wir uns irgendwie so sehr professionalisieren müssen und perfektionieren müssen, dass wir das Unmögliche aus eigener Kraft schaffen. Nein, wir können anfangen mit dem, was da ist. Ganz unvollkommen das, was wir zur Verfügung stellen können. Es muss nicht mehr sein als das, was Gott uns sowieso schon gegeben hat. Und das Zweite, ja, ist der Zeigefinger und ich will sagen, es braucht 2 Dinge, nämlich, dass du nicht nur gibst, was du übrig hast, sondern dass du auch gibst, was du selber brauchst. Ja, da beginnt Glaube, wo der Junge entscheidet, ich gehe heute leer aus, mein Vesper gehört jetzt dieser Mannschaft hier. Und am Ende geht er nicht leer aus, ja. Jeder durfte so viel essen, was er braucht. Aber am Anfang heißt es, ich gebe erstmal nicht nur das, was ich nicht brauche, ja. Jesus lobt mal eine Frau, er sagt, sie hat nicht nur gegeben von ihrem Überschuss, so wie ihr alle, ja, sondern sie hat auch gegeben, was sie braucht, was sie eigentlich selber braucht. Gib beides weiter, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und ich stelle mir so vor, ja, wenn da vielleicht noch ein paar mehr Menschen gewesen sind. Ich kann mir gut vorstellen, bei so einer großen Masse, dass da noch ein paar andere waren, die Vesper dabei hatten. Ja. Und wenn man sich mal so positiv überlegt, Familie Jesse wäre gekommen und hätte gesagt, übrigens, wir haben auch noch unser Nachtisch dabei. Ja, so hier so Zimtschnecken oder sowas, ja, dann hätte Jesus nicht nur Brot und Fisch vermehrt, sondern auch Zimtschnecken, ja. Und wenn dann Familie Yusuf gekommen wäre und Lammfleisch gebracht hätte, dann hätte Jesus nicht nur Brot und Fisch und Zimtschnecken vermehrt, sondern Brot und Fisch und Lammfleisch und Zimtschnecken. Und Familie Jakob mit ihrem Omelett und so weiter, versteht ihr, das hätte ein ganz großes 5-, 6-, 8-Gänge-Menü werden können. Und was will ich damit sagen? Dein Beitrag macht einen Unterschied. Gib beides weiter, ja. Was du hast, was du brauchst und was du auch, also was du nicht brauchst, aber auch was du brauchst. Drittens, nicht bloß die Reste, sondern das Beste. So, mit meiner Frau bin ich mir nicht immer einig, was ist das Beste? Okay, was bedeutet es jetzt, das Beste für Jesus zu geben? Es ist nicht immer so einfach, das zu entscheiden. Aber es ist in Ordnung, wenn da jeder auch ein Stück weit seine eigene Entscheidung trifft. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Glaubenshelden in der Vorbereitung auseinandergesetzt und ganz, ganz viele Menschen, die ihr Leben für Jesus gelebt haben, sind so unterschiedliche Wege gegangen. Ja, die einen haben gesagt, ich muss diese Menschen in der Kirche erwecken, und der andere hat gesagt, in den Kirchen, ich komme da nicht weiter mit erwecken, ich muss einfach rausgehen. Also bei den Christen fange ich erst gar nicht an, ja, sondern ich gehe zu den Menschen in dieser Welt. Und die einen haben gesagt, ich muss es unbedingt predigen, und die anderen haben gesagt, ich muss vor allem unbedingt erstmal gucken, dass die Essen im Magen haben. William Booth hat gesagt, wenn ich denen predige, ja, ihr Magen knurrt so laut, dass sie mich nicht hören können. Ja, deswegen erst was zu essen. Und egal wie du vorgehst, egal welche Strategie, ich glaube, Jesus geht es um dein Herz und um deine Einstellung darin. Der Ringfinger, ja, Treue. Ich habe vorhin meinen Ring leider im Bad vergessen, so ein Mist. Sei im Kleinen treu, immer wieder neu. Ich bin in die Bibelschule gekommen, und dann habe ich mitgekriegt, da gibt es so Dienste, und die macht man so ungefähr 3 Stunden in der Woche, und dann gibt es natürlich Dienste. Da ist man schneller fertig, und es gibt Dienste, da ist man von 15 bis 18 Uhr. So. Und dann gibt es natürlich auch Dienste, für die fühlt man sich absolut begabt. So. In meinem Fall wäre das jetzt Lobpreis gewesen. Und Dienste, die man sich wünscht. Und dann gibt es auch Dienste, die man sich so gar nicht wünscht. Und ich komme auf die Schule, und ich war noch nicht wirklich begeistert vom Lesen. Meine Lesefreude hat sich so langsam und allmählich entwickelt in der Zeit. Und ich werde in einen Dienst eingeteilt für 4 Jahre oder 3,5 Jahre Studium, ja. Nämlich in die Bibliothek, zu den Zeitschriften. Und wisst ihr, ich hatte ganz, ganz oft den Gedanken, ich bin hier falsch. Und ich werde hier einfach nur meine Zeit absitzen. Es war eine große Versuchung, und es war immer wieder herausfordernd für mich, mich zu überwinden, meine Unlust zu überwinden und zu sagen, auch hier gebe ich mein Bestes für Jesus. Ja. Und am Anfang dachte ich wirklich, warum werde ich so bestraft? Und am Ende habe ich gemerkt, hey, das ist richtig cool, dass ich immer zuerst die Zeitschriften sehen darf, die hier reinkommen. Und es ist einfach Horizont erweiternd, und ich werde hier total gesegnet. Sei im Kleinen treu, und manchmal wird aus dem Schweren etwas ganz, ganz Schönes, einfach über die Zeit, weil Gott an deinem Herzen wirkt. Kleiner Finger, letzter Gedanke dazu. Erkenne, wo genau du den Unterschied machen kannst. Wo ist der kleine Moment, wo vielleicht eine Lücke ist, wo ist der kleine Moment, wo jemand dich braucht oder wo du einfach anders handeln kannst als all die anderen. In den letzten Wochen habe ich durchaus mit den Lehrern, Lehrkräften in der Schule sehr viel gute Beziehung aufgebaut. Und dann gab es so einen Moment, da waren ganz, ganz viele Lehrerinnen richtig genervt von einer bestimmten Person an der Schule. Und ja, es gab so ein Fest, und man hat eben sein Programm dafür vorbereitet. Und ich will jetzt auch nicht, falls doch irgendwann mal irgendjemand dir zuhört, da zu weit ins Detail reingehen. Aber ich sag's mal so, Ich habe jede Lehrerin verstanden, die sich über diese eine Person aufgeregt hat. Und dann steht diese Person irgendwann im Parkplatz und an dem Tag, als ich rausfahren muss, und ist so freundlich und lotst mich da raus. Ich dachte mir so, danke für gar nichts. Ich verstehe nämlich jeden, der jetzt gerade einen Hals auf dich hat. Und in dem Moment ist so für mich, wie wenn der Heilige Geist sagt, du könntest auch einfach für diesen Menschen beten. Und da habe ich gedacht, okay, ja, das könnte ich auch tun. Das wird wahrscheinlich keiner von den Lehrerinnen machen. Vielleicht auch schon jemand, aber womöglich nicht. Und genau hier kann ich einen Unterschied machen. Ich kann für diesen Menschen beten. Und das ist der Punkt. Du bist dahin gesetzt, wo sonst niemand ist. Ja? Vielleicht triffst nur du die Menschen, die eben genau du in deinem Leben triffst. Und Jesus sagt, genau hier kannst du einen Unterschied machen. So, ich finde es spannend, was hier passiert, was in dieser Gruppendynamik oder in diesem ganzen Prozess passiert. Die Menschen fangen an, Jesus irgendwie als Prophet wahrzunehmen und sie wollen ihn zu ihrem König machen. Und ich weiß nicht, ob die schon irgendwas unternommen haben, aber Jesus liest die Gedanken vorher. Ja, Jesus kann Gedanken lesen, ist sehr gut. Und er entzieht sich dem komplett, weil hier irgendwas nicht richtig ist. Weil sie nicht wirklich ihn zum König ihres Herzens machen wollen, sondern weil sie einen König wollen aus anderen Gründen. Sie wollen es mit Gewalt tun, sie wollen es auf ihre Weise tun. So, mein erster Gedanke war, Gottes Pläne sind gigantisch. Mein zweiter Gedanke, deine Gabe macht den Unterschied. Und mein dritter Gedanke ist, lass Jesus dein Herz formen. Vor ein paar Wochen bin ich nach einer Kleingruppe heimgefahren und dann sehe ich einen Mann, der irgendwie da so durch die Straße torkelt und dann hat er um Hilfe gebeten. Also sage ich, okay, was ist los? Ja, er muss irgendwie nach Hause und er kommt da nicht hin und kein Zug fährt mehr und so. Konnte mir alles irgendwie erklären. Ich habe schon gemerkt, er ist so in seinem Alkoholnebel. Und dann sage ich, okay, ich nehme dich mit, setzt er sich rein, ist total dankbar und so und sagt, ja, und was ich mache und so. Und dann sage ich, ich arbeite in der Kirche und so ein bisschen was habe ich ihm erklärt, aber ich glaube, da ist nicht viel angekommen. Irgendwann aus dem Nichts, er sitzt dann so, schläft halb, sagt er, wie ist Jesus in dein Herz gekommen? Und wisst ihr, der Satz hat mich so getroffen und ich habe mir gedacht, boah, da fragst du mich was. Also verdient habe ich es nicht, aber wo fange ich da an zu erzählen? Und ich habe mich vor allem gefragt, was macht Jesus heute in meinem Herz? Hat er da den Platz und den Raum, das zu tun, was er tun möchte? Gott beschreibt beim Jeremia, wie er seinem Volk an diesem steinernen Herz was verändern möchte und er kommt nicht so richtig ran und das ist ganz, ganz schwierig. Höre ich die Stimme des lebendigen Gottes noch oder höre ich sie nicht? Wisst ihr, diese Menschen, sie wollen Jesus auf dem Thron und in ganz, ganz vielen Menschen ist Jesus so theoretisch auf dem Thron, ja. Ja, wir haben irgendwo diese Entscheidung getroffen, Auto gekauft, geheiratet und Jesus Bekehrung vollzogen, getauft, wie auch immer, haben es abgehakt. Aber in der Praxis, ganz konkret, kann Jesus wirklich auf dem Thron meines Herzens sein oder muss er sich eigentlich meinen Wünschen beugen? Und ich merke, ich habe ganz gerne einen Wunscherfüller, Jesus. Der ist gut für schlechte Zeiten, weil da kann man bitten, dass sie wieder gut werden, die Zeiten. Ja? Und ansonsten ist er vielleicht wie so eine Trophäe, wie bei diesen Leuten, die sagen, hey, den brauchen wir ja an der Spitze. Ja? Das ist der Richtige für uns. Der wird genau das machen, was wir ihm sagen. Und das ist die Frage, wollen wir einen Jesus, der sich unseren Wünschen beugt, Oder wollen wir, sind wir bereit, unsere Wünsche ihm zu beugen? Jesus, er will keine Trophäe sein. Er will der sein, der dich durch dein Leben leitet. Und genau, in der Vorbereitung bin ich so tatsächlich ein bisschen länger in dieser Geschichte von William Booth geblieben. Er hat irgendwann die Schriften gelesen als Teenager von Wesley Whitfield. Und er gibt sein Leben Gott und er lebt nach einem Motto, nämlich alles, was an William Booth ist, soll Gott gehören. Alles, was an Martin Ulmer ist, soll Gott gehören. Setz mal deinen Namen ein. Alles, was an dir ist, soll Gott gehören. Und was macht es? Was ändert es? Und wo passt dieser Satz vielleicht im Moment gerade nicht? Dann darfst du nochmal hinhören und nachfragen. Und irgendwann ist es vielleicht so, dass du auffällst durch komische Entscheidungen, ja. Ich denke mir gerade so die Ranger zum Teil, ja, das sind erwachsene Menschen, die nehmen tatsächlich Urlaub, um sich dem Regen auszusetzen. Komische Entscheidungen, warum? Weil sie Jesus lieben. Zumindest gehe ich davon aus, dass es bei ganz vielen die Motivation ist. William Booth, er entscheidet sich, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, er hat nicht geahnt, was das für ihn bedeuten wird. Irgendwann mal im Lauf seiner Geschichte fängt er an, diese Menschen, ja, sich um diese Menschen auf der Straße zu kümmern, die total, ja, durch das Elend, durch das Unglück, in dem sie sind, mit ganz viel Hunger und Alkoholproblemen. Stück für Stück verändert sich da was. Manche Menschen davon fangen an, Jesus zu folgen. Und er kann ein Café eröffnen und oder ein Café übernehmen, was es in der Stadt gab. Und das war ein Pub, genau. Also wie auch immer, da gab's jedenfalls bisher immer Alkohol. Jetzt arbeitet da William Booth und natürlich wird das Ganze alkoholfrei. Und das hat ihm einiges an Ärger eingebracht. Menschen beschweren sich, die Alkoholindustrie hat Probleme mit diesem Mann und die Alkoholiker haben Probleme und sie beschmieren die Scheiben und schmeißen die Scheiben ein. Das wäre mal was für Kaffeeauszeit, ne, wenn die Scheiben eingeschmissen werden. Nee, wollen wir nicht, aber am Ende die Menschen, die sich mit ihm beschäftigt haben, sagen, er konnte damit so gelassen umgehen. Ja. Und das ist genau das, was Wolfgang vorher uns am Anfang gesagt hat. Wenn wir einfach an der Seite von Jesus bleiben, dann sind wir von seiner Güte umgeben. Und dann ist es nicht, ist nicht jeder Donnerwetter gleich ein, wie soll ich sagen, ein Entsetzen für uns, sondern wir wissen, er hat einen gigantischen Plan. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir für deine guten, ja, Gedanken, die unser Leben übersteigen. Und ich, ja, will dich so sehr bitten, dass in meinem Leben dein Segen keine Sackgasse nimmt, dass es nicht irgendwie nur einen Zufluss gibt und keinen Abfluss. Ich will dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir da, wo wir die Situation überhaupt nicht verstehen, einfach vertrauen, dass dein Blick darauf größer ist, dass du nichts falsch berechnet hast, dass du nicht irgendwie überrascht bist von irgendwelchen Problemen in unserem Leben, sondern dass du deinen größeren Plan durchziehst, Herr. Und wir werden dabei satt und vor allem andere Menschen auch. Dafür danke ich dir, Jesus. Und ich will dich bitten, dass noch mehr Menschen in Laubheim mehr werden wie du. Dass wir selber mehr werden wie du und dass wir es aber auch in unserem Umfeld erleben dürfen. Herr, dass du uns gebrauchst für deinen Rettungsplan, dass du uns gebrauchst, damit diese Welt einfach deine Wirklichkeit erkennt und deine Herrlichkeit. Amen.